Willkommen zum Bibelgespräch bei Radio Horeb in der Sendereihe Höre Israel, sagt Gabi Fröhlich.
Heute wieder im Gespräch miteinander das Evangelium vom kommenden Sonntag betrachten werden. Das ist dann der 24. Sonntag des Jahreskreises, über den wir sprechen. Also das Evangelium von diesem Sonntag, wenn Sie es also aufschlagen mögen, im Schott, dann 24. Sonntag im Jahreskreis oder Sie schauen in der Bibel direkt nach. Im Matthäusevangelium finden Sie den Evangeliumstext im Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Also Matthäus 18, 21 bis 35. Das ist heute die Stelle, die wir gemeinsam anschauen wollen. Am vergangenen Sonntag ging es ja um die brüderliche Zurechtweisung im Matthäusevangelium, das wir da gehört haben. Heute gehen wir direkt in diesem Evangelium weiter zu der Anschlussstelle. Und hören dann, dass es nach dieser Aufforderung zur brüderlichen Zurechtweisung und auch der Art und Weise, wie das geschehen soll, nun weitergeht mit der Aufforderung Jesu zur Vergebung. Also nach der Zurechtweisung die Vergebung, sicher ein pädagogischer Schritt von Jesus, der da im Matthäusevangelium vollzogen wird. Und wir wollen uns auf diesen Weg dann einlassen mit dem Heiligen Geist zusammen und freuen uns nun mit den Schwestern von der ewigen Anbetung, den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz verbunden zu sein. Es sind Mutter Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß Gott, Gabi.
Und Schwester Franziska. Grüß dich, Schwester Franziska.
Ja, grüß dich, hallo.
Heute ist dieses Bibelgespräch eine Aufzeichnung, daher diesmal leider nicht mit Hörerzuschaltungen. Es ging aus terminlichen Gründen nicht anders. Wir freuen uns, wenn Sie bei einem nächsten Bibelgespräch dann wieder mitsprechen. Aber heute sind wir drei für dieses Bibelgespräch unter uns. Wir bitten aber, dass wir nicht ganz unter uns bleiben, noch den Herrn um seine Begleitung. Und ich denke, Mutter Theresia kann wieder ein Gebet für uns sprechen.
Komm, Heiliger Geist, immer wieder rufen wir dich an, damit du uns erleuchtest. Ohne dich sind wir im Finstern, aber wenn wir in deinem Licht stehen, können wir erkennen, was du uns durch das Wort Gottes, durch die Heilige Schrift sagen willst. Wir danken dir, dass du jetzt bei uns bist und bitten dich auch für alle, die uns hören, dass du sie anrührst mit deiner Gnade. Amen.
Amen. Dann hören wir jetzt also das Evangelium des kommenden Sonntags, Matthäus 18, die Verse 21 bis 35.
In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt.
Das sind die Worte des Evangeliums, die wir am kommenden Sonntag hören werden. Wir haben nun bei etwas Musik die Möglichkeit, die Worte in uns wirken zu lassen. Sie haben eingeschaltet beim Bibelgespräch bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie inzwischen dazugekommen sind. Wir betrachten das Evangelium vom kommenden Sonntag und zwar mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina sind mit dabei. Wir haben das Evangelium gerade eben gehört und zwar geht es um die Aufforderung Jesu, dass wir einander vergeben sollen. Petrus fragt Jesus, wie oft soll ich vergeben? Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt hat? Und Jesus sagt 77 Mal, also eine Zahl der Fülle. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Aber was sagt dieses Evangelium uns? Wo spricht es uns an? In einer ersten Runde wollen wir uns darüber austauschen und Schwester Franziska macht den Anfang.
Ja, fangen wir mal gerade mit dem 77 Mal an. Wir wissen, dass es die Zahl der Fülle bedeutet, aber ich möchte gerne auf das 7-mal zurückkommen, wenn Petrus fragt, muss ich 7-mal verzeihen? Das war schon eine hohe Zahl. Also wenn Petrus von 7-mal spricht, meinte er sicherlich schon besonders gütig und barmherzig zu sein. Und so geht es uns sicherlich oft auch, dass wir denken, das, was wir tun, was wir worum wir uns bemühen, dass das doch schon toll ist, was wir leisten. Aber in den Augen Jesu, in den Augen dessen, was er an Barmherzigkeit in sich trägt und von Barmherzigkeit ja auch fordert, ist das, was wir anzubieten haben, von dem wir meinen, dass das die Fülle ist, das ist ja eigentlich wirklich nur ein Wassertropfen in einem Riesenmeer. Also dieser Unterschied zwischen dem, was wir meinen, was gut ist und besonders herausragend ist und dem, was tatsächlich vor Gott gut ist, ist doch ein großer Unterschied. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was mich an dem Evangelium immer wieder wundert eigentlich, wenn beide Diener davon sprechen, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Also der erste Diener, der ein Riesenschuld hat, 10.000 Talente, das ist eine horrende Summe. Ich frage mich jedes Mal, wie meint dieser Diener das doch jemals in seinem Leben zurückzahlen zu können? Aber er bittet, er fleht regelrecht darum, dass der Herr Geduld hat, weil er doch alles zurückzahlen möchte. Also das ist eine Unmöglichkeit, aber trotzdem versucht er es. Also da weiß ich nicht so recht, mit welcher Absicht oder mit welcher Intention dieser Knecht bittet, ob ihm das so bewusst ist. Und ich gehe davon aus, es ist ihm bewusst, dass er es gar nicht zurückzahlen kann. Trotzdem fleht er um Mitleid. Und der andere Diener, er schuldet 100 Denare. Wir wissen, das sind ja 100 Tagelöhne. Das ist auch eine große Summe, aber es ist wohl realistischer, das vielleicht irgendwie einzusparen oder da an dieses Geld langsam wieder heranzukommen, um es zurückzahlen zu können. Also der zweite Diener hätte wohl eine reellere Chance, das zurückzuzahlen. Also dieser Satz, ich will dir alles zurückerstatten, ist bei beiden Dienern nicht von der gleichen Intention, so meine ich. Und das Dritte, was ich noch in der ersten Runde sagen möchte, was mir auffällt, wir haben ja letzten Sonntag von der Zurechtweisung gehört, von der Jesus spricht. Da denke ich an die anderen Diener, die dem Herrn das mitteilen, was gerade geschehen ist, was man vielleicht menschlich gesehen als Verpetzen bezeichnen könnte. Aber ich finde, das ist genau das, was Jesus verlangt, dass wir einander zurechtweisen, wenn wir sehen, dass wir nicht gottgemäß handeln. Und da fällt mir auf, dass die Diener nicht in einen Zorn verfallen oder in einen Hass oder sich gegen den Knecht wenden, sondern dass sie betrübt waren, so heißt es hier. Sie waren betrübt, also sie waren wirklich erschüttert, erschrocken von dem, was sie gesehen haben, von der Ungerechtigkeit, die ihnen vor Augen ist, und können nicht an sich halten und sagen es dem Herrn, nicht um ihn anzuschwärzen, sondern meines Erachtens schon, um die Gerechtigkeit zu üben. Also auch ein Hinweis an uns, dass wir aus diesem Betroffensein handeln, weil es uns betrübt, wie es hier heißt, weil wir erkennen, das ist nicht recht vor Gott. Das müssen wir zur Sprache bringen und nicht, weil wir zornig sind oder weil wir uns selbst ungerecht behandelt fühlen oder aus irgendwelchen niederen Gründen heraus. Also es muss vor Gott recht sein. Das sind so meine drei Punkte für die erste Runde.
Dankeschön, Schwester Franziska. Und Mutter Theresia?
Ich möchte auch zuerst auf die 7 Zahl zurückkommen, aber auch darauf, dass Petrus fragt, wenn mein Bruder sich gegen mich versündigt. Also es ist jetzt nicht gerade mal so ein Fehler oder ein Versehen oder sonst was den Bruder da stört, sondern er versündigt sich. Und das muss ja schon etwas Gravierendes sein. Und Petrus sagt zwar vorsichtig oder auch wohl auch großherzig, ist 7 Mal dann genug. Aber jeder Mensch, der wirklich mal getroffen wurde, dessen Bruder sich gegen ihn wirklich versündigt hat, der weiß, dass einmal von Herzen verzeihen schon weitaus schwerer ist, als man das so zugeben will. Wenn einer wirklich getroffen wird von einem Menschen, so richtig ganz tief, dann sprechen wir immer zuallererst mal von Verwundung. Und eine Verwundung, die heilt ja jetzt nicht gerade, indem man sagt, okay, ich vergebe dir, Schluss aus, fertig. Das mit dem Verzeihen, vor allen Dingen von Herzen verzeihen, das ist wirklich dieser Anspruch, der in diesem Evangelium aufkommt. Und mich hat von Jugend auf dieses Evangelium so sehr empört. Und zwar eigentlich deswegen, weil wir Menschen genauso handeln. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja nicht nur, dass es die anderen sind, sondern bei mir kommt das immer so an, wir liegen ja Tag und Nacht auf den Knien und bitten Gott um Erbarmen und um Verzeihung für alles, was uns stört, was uns als Fehler im Gewissen nagt. Wir wollen ja Tag für Tag Verzeihung. Und wenn wir Tag für Tag, wie oft das Vaterunser beten, dann sind wir ja eigentlich ständig dran. Und das ist das Schreckliche, dass wir uns umdrehen. Und es heißt ja, der Diener geht hinaus. Er kommt gerade von der Vergebung, von der Großherzigkeit seines Herrn, dreht sich um, geht raus und tut genau das Gegenteil von dem, was er jetzt für sich geschenkt bekommen hat, was er für sich in Anspruch genommen hat, diese Barmherzigkeit seines Herrn. Und also das möchte ich jetzt so in die erste Runde bringen, dass es wirklich so empörend ist und sowas von unverschämt, wenn einer alles nachgelassen bekommt, dreht sich um und handelt für ein paar Denare so schlimm, als wäre es eine riesengroße Schuld. Und die Schuld, die uns andere Menschen zufügen, ist eigentlich immer geringer als das, was wir Gott schulden und was er uns verzeiht. Das ist mein erster Beitrag.
Ja, vielen Dank, Mutter Theresia. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Einfach mich hat das noch mal interessiert. Wie viel ist denn das überhaupt, was diese Leute da schulden dem Herrn oder einander? Auf jeden Fall müssen es irgendwie wirkliche Unsummen gewesen sein, je nachdem, wo man es umrechnet. Es gibt offensichtlich nicht die ganz klare Umrechnung. Es gab unterschiedliche Einheiten für dieses Talent. Bei manchen heißt es, ein Talent sei 20 Jahre Arbeit. Das würde dann Hunderte von Millionen sein. Also wirklich eine Unsumme bei dem ersten Diener, die er seinem Herrn erschuldet, wo es wirklich völlig abwegig ist, die jemals zurückzuzahlen. Das heißt, dieses "Ich zahl's dir auf jeden Fall zurück" heißt nur "Bitte, bitte lass mich frei". Aber da steht dann in dem Fall kein realer Hintergrund da. Das ist gar nicht rückzahlbar, weil wenn man es anders umrechnet, ist es schon ein bisschen mehr im Rahmen des Möglichen. Aber auf jeden Fall ist es so, ein Talent vielleicht an die 1.000 Euro mindestens. Das heißt, es ist wirklich eine riesige Summe, die der Erste schuldet. Und ein Talent sind 6.000 Denare. Das heißt, der andere schuldet schon sehr, sehr, sehr viel weniger. Nur um da so einen Vergleich zu haben oder einen Begriff zu haben von dem, über welche Summen da gesprochen wird. Ich habe mich gefragt, klar, was ist denn da, was Mutter Theresia sagte, eben so sind wir Menschen. Wir nehmen so die Vergebung irgendwie selbstverständlich an von Gott und fordern dann vom anderen aber die totale Gerechtigkeit und Rückzahlung der Schuld des anderen. Und ich glaube, das liegt daran, ich habe mich gefragt, woran liegt das, dass das so ist? Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir uns dessen gar nicht so richtig bewusst sind oft, was wir Gott schulden. Ich glaube, wir leben oft so selbstverständlich mit dem, was wir haben und auch mit dem, was uns so im Laufe unseres Lebens immer wieder vergeben wird. Und unsere eigene Schuld, da sind wir oft blind für. Also offensichtlich ist dieser andere Diener ja auch völlig blind für das Ausmaß der Schuld, dass, wenn es so eine abenteuerlich hohe Summe ist. Und wir sind blind für das eigene und sehen aber mit einem ungeheuren Scharfblick das, was der andere uns schuldet. Oder da, wo wir Ungerechtigkeit empfinden, wo uns Unrecht geschieht. Das sehen wir fast lupenartig. Ich glaube, das ist irgendwie so der Knackpunkt für mich dahinter. Und Jesus sagt uns dann, so wie ich mit dir Erbarmen habe, das heißt, das ist erstmal, bin ich mir meiner eigenen Schuld bewusst oder noch mehr bin ich mir dessen bewusst. Ich glaube, das ist diese Haltungsfrage. Es geht gar nicht darum, dass man wie oft man verzeiht, sondern Jesus fordert uns dazu auf, eigentlich immer bereit zu sein, zu vergeben, wie schwer das auch sein mag. Und zwar nicht aus einer Leistung heraus, ich bin so gut, darum vergebe ich dir, sondern aus dem Grundgefühl heraus, dass ich mich selbst verdanke und das, was ich habe, immer verdankt ist und dass ich selber eigentlich immer in Schuld stehe. Und aus diesem Gefühl heraus, so wie mir geschenkt wurde, gebe ich von dieser Fülle des Geschenkes ab. Und ich bin völlig einverstanden auch mit euch, dass das manchmal wahnsinnig schwer ist. Ich habe mir da so versucht vorzustellen, wenn Petrus fragt 7-mal oder dann, und wenn es darum geht, 77-mal, es geht ja um den einen, offensichtlich vergeht sich da einer dann ganz 77-mal oder einfach ständig gegen einen und immer wieder die gleiche Stelle. Das tut natürlich unendlich weh. Ich stelle mir vor, keine Ahnung, eine Frau, die ständig von ihrem Mann betrogen wird, was das bedeuten muss, das immer wieder zu vergeben. Wenn man es einmal vergibt, ist es schon schwierig genug, aber wenn der das dann immer wieder macht oder umgekehrt, kann auch sein, der Mann wird von seiner Frau ständig betrogen. Und da in dieser Haltung, in so einer Situation, in der Haltung zu bleiben, ich vergebe, weil ich auch in Schuld stehe, das ist, glaube ich, fast übermenschlich. Also da in diese Logik hineinzukommen, irgendwie scheint es mir, dass es da wirklich den Heiligen Geist braucht, um da in dieser ständigen inneren Dankbarkeit gegenüber Gott zu bleiben, egal was ein anderer mit einem macht, um da immer wieder in diese Vergebung hineinzukommen. Also ich denke, das ist etwas, worüber wir nach einer Musik sicher noch mal etwas reden können, um zu schauen, ist es möglich und wie ist es möglich? Das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir betrachten mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Schwester Franziska und Mutter Theresia, das Evangelium des kommenden Sonntags. Es geht um die Vergebung und zwar in einem so umfassenden Maß, dass einem fast der Atem stockt. Eigentlich geht es darum, immer zu vergeben, immer bereit zu sein, zu vergeben. Und Jesus droht sogar relativ heftig, dass wenn wir nicht dazu bereit sind, dass es uns am Ende dann an den Kragen geht, weil mit dem Maß, mit dem wir bemessen, wir am Ende auch bemessen werden vom himmlischen Vater. Also eine ernsthafte Sache für uns. Und doch haben wir in einem ersten Gespräch eigentlich alle miteinander festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Vor allem dann, wenn wir wirklich jemanden haben, der gegenüber uns in schwerer Schuld steht und das ständig und dauernd und anscheinend immer wieder an derselben Stelle uns auf die Füße tritt oder wirklich auch sich schwerer gegen uns vergeht. Wie seht ihr das? Ist das überhaupt dann möglich, in so einem Fall zu vergeben oder in dieser Haltung zu sein, die Jesus fordert, ich bin eigentlich auch ein Schuldner? Oder ein, ja, Schuldner ist richtig, glaube ich.
Also ich bin der Meinung, dass bei schwerer Schuld ich eigentlich gar nicht wirklich fähig bin zu vergeben. Ich kann nur bereit sein zur Vergebung, aber ich glaube, bei so schweren, tiefen Verletzungen ist es, du hast selbst gesagt, es ist dann schon fast übermenschlich, es ist übermenschlich. Ich kann mich da eigentlich nur an Jesus hängen und ihn darum bitten, dass er mir hilft zu vergeben. Also ich bin schon davon überzeugt, rein menschlich sind wir da überfordert. Denn viele Verletzungen, die bohren dann so tief, dann wirklich aus ganzem Herzen so zu vergeben, also das übersteigt unser Können. Das kann ich eigentlich nur, indem ich mich an Jesus hänge und an seine Barmherzigkeit hänge und ihn darum bitte, dass er mir hilft zu vergeben. Aber das ist dann schon der erste Schritt und diesen Schritt muss ich tun. Also wenn ich da jetzt einen Groll auf jemanden habe und da kann ich dir nicht von jetzt auf gleich wegwischen, aber ich kann mich auf den Weg machen und kann versuchen, mich zu öffnen für das Wirken, ja, des Heiligen Geistes, der in mir ist. Aber ich muss diesen einen Schritt tun. Das ist zwar nur ein kleiner Schritt letztendlich, aber es ist der wichtigste und die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist dann auch wirken kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich zu dieser großen Leistung gar nicht fähig bin. Also 77 Mal zu vergeben. Also wir machen ja die Erfahrung, Mutter Teresa sagte es, das fällt uns ja schon bei einem Mal schwer. Also wenn mein Mann, meine Frau mich betrügt, also das ist dann schon sehr, sehr schwer, da wirklich einmal zu vergeben. Und dann, wenn es immer wieder geschieht, also das ist meines Erachtens wirklich übermenschlich.
Vielleicht ist es aber oft auch so, dass wir etwas verwechseln, nämlich Vergebung mit, also bereit sein zu vergeben mit, ich lasse das mit mir machen. Es ist ja oft so, dass Menschen dann auch in einer Situation sind, wo ihnen immer und immer wieder jemand anderes etwas antut und sie immer und immer wieder das Gefühl haben, wenn ich dem jetzt vergebe, dann hat er das Gefühl, der kann einfach so weitermachen.
Ja, das hat ja sicherlich auch manchmal mit einer Pädagogik zu tun, zum Beispiel auch in der Kindererziehung, aber auch im Umgang miteinander. Da müssen wir dann schon differenzieren. Und das ist ja das, was die Diener auch tun, also die Diener, die dieses Unrecht sehen, dass wir also auch darauf hinweisen müssen, also dass wir aneinander auch oder aufeinander aufmerksam sind und uns, ja, darum bemühen, den rechten Weg zu finden. Also den anderen muss man dann auch mal zurechtweisen und sagen, also so nicht. Aber das hat nichts in erster Linie mit Vergebung zu tun, sondern man muss manchmal auch anderen die Augen öffnen. Also das ist ja auch das, was uns heute so auffällt. Ich sage jetzt mal das Stichwort Sündenbewusstsein. Wer ist sich denn heute noch bewusst, dass er ein Sünder ist? Wie oft höre ich das auch in der eigenen Familie? Ich brauche nicht zur Beichte zu gehen, ich habe niemanden umgebracht, ich habe nichts geklaut, also was soll ich beichten? Aber dass wir doch in vielem fehlen und nicht das Rechte tun, das ist bei vielen gar nicht mehr im Bewusstsein und auch vielleicht auch nicht mehr in der Erziehung. Man wird ja auch von der Gesellschaft erzogen und da heißt es, tu, was recht ist. Und da gibt's die besten Tricks, wie man das Gesetz hintergehen kann und wie man seinen Ehepartner hintergehen kann. Also das ist doch die Normalität. Und da müssen wir, glaube ich, schon auch eingreifen und mithelfen, das Sündenbewusstsein wieder zu schärfen. Und dann ist erst der zweite Schritt der Vergebung da.
Das heißt, wenn ich das höre, Selbstgerechtigkeit macht, dass wir den anderen nicht vergeben können, eigentlich. Je weniger wir selbstgerecht sind, desto mehr sind wir auch fähig, dem anderen zu vergeben.
Desto mehr verlangen wir wahrscheinlich auch von dem anderen, dass er alles richtig macht. Weil ich bin ja der Meinung, das, was ich tue, ist doch in Ordnung. Aber was der andere tut, das ist nicht in Ordnung. Und das ist das, was Jesus auch sagt, mit dem Balken und dem Splitter im Auge. Wir sehen immer nur den Splitter des anderen, aber unser eigener Balken im Auge versperrt die Sicht auf die Realität.
Das sind diese zwei Punkte für mich, die sich jetzt herauskristallisieren. Auf der einen Seite, in welcher Haltung bin ich, dass ich überhaupt vergeben kann? Ist es so, wenn jemand anderes mir, manchmal sind es ja auch kleinere Vergehen, ne? Das ist ja vielleicht einfach eine Verabredung nicht eingehalten oder irgendwie nicht gut mit einem umgegangen oder gelästert oder so. Es sind ja nicht immer gleich die ganz, ganz schlimmen Sachen wie ein echter Betrug oder so. Aber dass wir da oft sehr hart gegenüber anderen sind, weil wir uns eigentlich das Gefühl haben, dass wir selbst schon so in Ordnung sind. Und wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass unser Vater nicht gut mit uns umgegangen ist. Jetzt mal so platt ausgedrückt.
Aber ich glaube, diese grundsätzliche Schuld oder das, was wir Gott gegenüber schulden, das ist ja eigentlich etwas, was man sich erstmal so richtig zu Herzen nehmen muss. Denn die Schuld, die wir vor Gott haben oder das, was wir Gott verdanken, das ist ja wirklich so unermesslich, dass daraus ja nur eben diese Verpflichtung kommen kann, genauso zu handeln. Nämlich, wenn Jesus für uns zur Sünde geworden ist, also er hat nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern er hat uns total herausgeholt aus dieser Schuld. Und zwar in einer Einmaligkeit, in einer Grundsätzlichkeit, da bleibt ja nichts mehr zurück. Da fehlt ja nichts mehr an dieser Freiheit und an dieser Erlösung. Und wenn wir von Gott so behandelt worden sind, also dass er uns unsere Schuld so völlig und zu 100% vergeben hat, wenn wir uns das zu Herzen nehmen, ich glaube, das ist so, als wenn man einem Kind gut zuredet, schau mal, das hast du alles und das macht dein Leben so reich. Und wenn du so reich bist, dann ist es auch deine Verpflichtung zu schenken, den anderen etwas weiter zu schenken oder den anderen viel davon weiter zu schenken. Denn es ist ja auch ein Stück Egoismus, wenn wir dann nur so auf uns schauen. Aber wenn wir auf Gott schauen und ihn groß sein lassen in seiner Vergebung, die er uns gegenüber hat, dann macht es uns mit der Zeit vielleicht wenigstens ein bisschen williger, von dieser Barmherzigkeit weiterzuschenken. Denn das, was wir Gott verdanken, das können wir wirklich nie und nimmer zurückzahlen. Denn das ist noch mehr als aller Reichtum der Welt. Nämlich das ist ewiger Reichtum. Und man ist eigentlich so kleinkariert in dem, was man so anschaut, was man tagtäglich erlebt, dass man halt ganz schnell rechnet. Ja, jetzt reicht's aber. Ja, das ist ja ein geflügeltes Wort, das man immer wieder hört. Also ich habe dem so und so oft schon das nachgesehen und verziehen, und aber jetzt reicht's endgültig. Und bei Gott gibt es eben das nicht, dass er uns irgendwann sagt, also bitte, jetzt reicht's endgültig. Diese offene Verzeihung, dieses Herz, das uns wirklich immer offen steht, daran teilzuhaben. Franziska und du haben auch gesagt, dieses Menschenunmögliche. Es ist tatsächlich menschenunmöglich, aber diese Teilhabe an seiner Barmherzigkeit, das ist etwas, was in uns wirken soll. Ich denke da auch an Franziskus. Franziskus hat ja einen Kommentar zum Vaterunser geschrieben, und dann gibt er auch zu: und das, was wir nicht vergeben können, vergib du es, Herr. Also da sagt er, es gibt Dinge, die der Mensch nicht ehrlichen Herzens so verzeihen kann, wie er sollte. Aber diese Armut, es ist auch ein Stück Armut von uns, dass wir eben nicht so fähig sind in der Verzeihung. Aber dann bittet er den Herrn, vergib du, Herr, was ich nicht kann. Das fällt mir dabei ein.
Also ich finde das gerade ganz spannend, weil mir jetzt so scheint, wir verstehen oft Schuld vergeben. Also wenn ich jetzt dieses Wort höre, dann ist es für mich eher so was Dunkles. Ja, es ist, die Schuld ist dunkel und ich muss das vergeben. Das ist, bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Wenn ich jetzt aber anders höre, das Geschenk der Barmherzigkeit, das mir geschenkt wird, fließt über, dann wird die ganze, es vom Empfinden her einfach, wird das heller. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, der ist in schwerer Schuld mir gegenüber und ich versuche krampfhaft dem zu verzeihen und bitte Gott, bitte das, was ich nicht kann, das bitte, das mach du. Das bleibt so was Schweres. Aber wenn ich es jetzt so höre, wie ihr es gerade gesagt habt, dann ist es eher so, Gott schenkt uns aus seiner Überfülle seine Barmherzigkeit und ich darf mich öffnen dafür, dass diese Überfülle, diese Barmherzigkeit überfließt. Dann klingt das gleich ganz anders.
Da ist vielleicht das Schlüsselwort wichtig, was hier im Evangelium steht. Im Vers 27, da heißt es nämlich, der Herr hatte Mitleid mit dem Diener. Also er ist von Mitleid geleitet. Und der Knecht, wie reagiert er auf diese Bitte? Ich will dir alles zurückzahlen, heißt es. Er packte ihn und würgte ihn. Also das ist also bezeichnend. Also wir Menschen, wir werden gleich wütend, wir packen und würgen den anderen, jetzt manchmal auch bildlich gesehen, und schreien ihn an. Das heißt, rief, bezahl, was du mir schuldig bist. Und Gott ist geleitet von Mitleid, also von seiner Barmherzigkeit. Und das ist ja der Knackpunkt. Also ich glaube, bevor wir mal Mitleid mit dem anderen haben, haben wir erstmal Mitleid mit uns, weil uns doch so schlecht zugesetzt wurde. Und Gott guckt nicht zuerst auf sich, er guckt zuerst auf den anderen, er guckt auf uns. Und diese Blickrichtung, ich glaube, darum können wir uns immer wieder bemühen, vielleicht auch in Situationen, wo es nicht um Schuld geht, damit, wenn es dann soweit ist, wir dann auch diese Blickrichtung behalten können. Insofern ist das eine Lebenshaltung, eine Glaubenshaltung Gott gegenüber, die sich dann auf meinen Mitmenschen auswirken kann.
Wenn ich dir so zuhöre, Schwester Franziska, mir fällt an der Stelle noch eine zweite Bibelstelle ein, und zwar diejenige, wo es darum geht, dass Jesus über die Frau, die ihm die Füße wäscht, die Sünderin, dann sagt, wer viel liebt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und wem wenig vergeben wurde, der liebt weniger. Ich glaube, das geht auch in diese Richtung. Lieben, vergeben ist ja eine der tiefsten Formen der Liebe, der Nächstenliebe und der Liebe, die Fähigkeit zu vergeben. Also ich kann das, wenn mir viel vergeben wurde. Und mir fällt dazu Theresia von Lisieux ein, deine Namenspatronin vom Ordensnamenschwester Theresia, Mutter Theresia. Und zwar, dass sie gesagt hat irgendwann mal, ich glaube, dem jungen Mädel ist tatsächlich vielleicht gar nicht so viel eingefallen, was man ihr hätte vergeben müssen. Also ein bisschen was wird ihr schon eingefallen sein, aber irgendwie fiel ihr keine ganz riesige Schuld ein. Und dann hat sie hinterher ganz glücklich festgestellt, dass derjenige, der gar nicht gefallen ist, ja eigentlich von Gott davor bewahrt wurde, nicht zu fallen. Eigentlich muss der ja noch dankbarer sein als derjenige, dem viel Schuld vergeben wurde. Das heißt, sie hat dieses Fehlen von großer eigener Schuld dann doch wieder in Dankbarkeit umgewandelt dafür, dass sie bewahrt wurde davor, überhaupt große Sünden zu begehen. Ich denke, das ist wahrscheinlich die Haltung, um die es geht, dass wir einfach, wir uns irgendwo, haben wir gesündigt oder haben wir nicht gesündigt, einfach uns wissen, dass wir das, was wir haben, was wir können, was wir leisten, dass es immer irgendwo verdankt ist.
Ja, würde ich auch so sagen. Denn und das ist viel, viel größer und viel, viel mehr als das, was uns andere schulden. Und vor allen Dingen, wir wissen ja gar nicht, zu was wir eigentlich fähig sind. Denn so manche Fähigkeit in uns, die da vorhanden ist, die könnte uns schon in den Abgrund treiben. Aber Gott hat uns davor bewahrt. Das ist es, was wir uns immer wieder sagen müssen. Was mir aber noch so zu Herzen geht und auch vor Augen ist, wenn ich nicht verzeihe, dann ist das, als würde ich eine Säure im eigenen Topf aufbewahren. Und die Säure, die frisst immer erst den eigenen Topf an. Also der andere, der mag das vielleicht gar nicht wissen, dass ich einen solchen Groll gegen ihn hege und nicht loswerde. Und das bleibt in mir und quält mich. Das ist ja das Verrückte. Ein Mensch, der wirklich verzeihen kann, der befreit sich von etwas, was ihn furchtbar belasten kann. Und wie viele Menschen tragen eben freiwillig anscheinend diese Last mit sich herum, indem sie sagen, nee, das kann ich nicht verzeihen, das kann ich nicht vergessen und kann es nicht vergeben. Es ist viel zu schlimm, was der mir angetan hat. Und man begibt sich in die Macht des anderen, man begibt sich eigentlich in die Macht des Unguten oder auch des Bösen, indem ich dieses Ungute in mir bewahre. Das ist ja das Merkwürdige. Während jemand, der teilhat an dieser Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit Gottes zulässt und sie dankbar annimmt, der befreit sich aus der Macht dieses Bösen, dieser Belastung. Ist doch eigentlich viel einfacher zu leben, als dass man ständig jahrelang, jahrzehntelang etwas mit sich herumschleppt, das mich Tag für Tag quält. Das ist eigentlich doch etwas sehr, wie soll ich sagen, etwas, was ich mir nicht antun sollte. Denn jeder Mensch möchte doch auch gut leben und möglichst ohne Belastung leben. Also das sollte man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Und hinzu kommt natürlich, und das erlebe ich immer wieder, es macht krank. Menschen, die nicht verzeihen können, werden krank. Ich erlebe es gerade im Moment, dass eine Frau, die ihrem Stiefvater, der längst tot ist, nicht verzeihen kann. Sie musste sich in eine therapeutische Behandlung begeben, weil sie diesen Groll und diesen Hass, ja, im Letzten ist es dann Hass, nicht los wird. Und sie lebt so furchtbar schwer.
Ich denke, an der Stelle können wir eine kleine Zäsur machen und ein wenig Musik spielen. Und danach können wir vielleicht noch mal auf das eingehen, wenn es denn schwer ist zu vergeben. Denn manches ist schwer. Wie geht das? Und warum tun wir uns manchmal so wahnsinnig schwer? Um die Vergebung geht es im Evangelium des kommenden Sonntags. Wir sprechen heute im Bibelgespräch darüber mit Schwester Franziska und Mutter Theresia von den Klarissenkapuzinerinnen in Mainz. Ja, wir haben in dem letzten Gespräch, Austausch vor allem gehört, dass die Haltung, wie wenn ich mich weiß, dass ich verdankt bin, mir alles, was ich habe, verdankt ist, dass ich mich verdankt weiß, dass dieses dann ein Überfließen ist, was mir auch die Vergebung leichter macht, auch wenn ich selbst nicht schwer schuldig geworden bin, dennoch diese Haltung der Dankbarkeit. Auch wenn ich nicht schuldig geworden bin, bin ich vor Gott vielleicht davor bewahrt worden. Und das macht es leichter, in eine Haltung der Vergebungsbereitschaft zu kommen. Dennoch ist es oft so, dass wir uns ganz schwer tun und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so das Gefühl ist, dass manchmal das Vergeben so schwer ist, weil wir darauf warten, dass der andere reuig ist. Denn wenn wir ihm, bevor er reuig ist, vergeben, kann ja die Gefahr sein, dass er weitermacht. Das heißt, irgendwie ist dieser Groll, den ich hege, fast wie ein Schutzwall vor neuen Verletzungen, indem ich sage, ich baue diese Mauer des Grolls zwischen dir und mir auf, um sicherzugehen, dass du mich nicht, indem du, weil du sie ja nicht eingesehen hast, deshalb besteht ja die Gefahr, dass du es wieder machst, dass du mich wieder verletzt.
Ob es eine Schutzmauer ist, das mag schon sein. Auf alle Fälle warten wir ja schon immer wieder darauf, dass der andere irgendwie eine Reue zeigt. Das macht es uns dann natürlich leichter. Wenn der andere die Reue nicht zeigt, ist es natürlich ein sehr viel größerer Schritt von mir, da schon zu verzeihen. Aber da fallen mir dann wieder diese Diener ein, die das ja sehen, die auch nicht das Unrecht erkennen, also die merken, dass der Diener seines Unrechtes gar nicht sich bewusst ist, die dann den Herrn darauf hinweisen. Also ich glaube, da ist das Gespräch dann schon auch wichtig, dass wir auch darüber sprechen. Ich glaube, einfach so aus dem hohlen Bauch heraus dann dem anderen zu vergeben, ohne dann auch irgendwie drüber zu sprechen, das ist auch nicht möglich. Also ich muss jetzt nicht darauf rumreiten, das muss kein Streit sein, aber ich glaube, das, was ich jetzt als Unrecht empfinde, das muss ich dann auch zur Sprache bringen, dass man dann im Gespräch bleibt, um dann vielleicht auch diese Mauer des Grolls wieder abzubauen. Das geschieht nicht automatisch durch irgendeinen Klick. Ich glaube, das ist schon auch wichtig, das zur Sprache zu bringen und darauf hinzuweisen, dass der andere es auch wirklich erkennt. Es ist ja vielleicht gar kein böser Wille, dass der andere das gar nicht als Unrecht einsieht oder dass er vielleicht gar nicht weiß, was es in mir bewirkt. Das ist ja auch möglich. Also das müssen wir dann schon, wenn es ein Unrecht gibt, müssen wir es dann schon auch benennen.
Aber also es geht nicht um das Schlucken, dass man einfach alles nur schluckt. Das ist nicht damit gemeint mit Vergebung.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das wäre genau das Gegenteil. Vielleicht das, was auch Mutter Teresa sagt, dann behalte ich die Säure im Topf, wenn ich es nur herunterschlucke. Also wir müssen da schon drüber reden. Also es erfordert dann schon auch mehrere Schritte. Aber wichtig ist, einerseits nicht herunterzuschlucken, andererseits nicht in eine Wut auszubrechen, die dann wiederum alles kaputt macht. Also das ist aber genau das Schwere, dann auch in Ruhe darüber sprechen zu können. Das ist auch nicht immer einfach. Setzt auch voraus, dass beide sprechen wollen und können.
Aber ja, oder bei dem vorhin genannten Beispiel zu bleiben, also wenn jetzt ein Ehepartner den anderen betrügt und vielleicht parallel noch eine andere Partnerschaft pflegt, dann muss ich nicht den anderen weiterhin im Haus behalten. Das heißt, ich darf durchaus irgendwann, wenn ich sage, also hör zu, solange das so weitergeht, bitte ich dich dann, setze ich dich vor die Tür, wenn es jetzt dran ist, wenn das jetzt der sinnvolle Schritt ist, kann man auch sagen, ich lasse mich so nicht weiter verletzen, das geht nicht, da muss ich einen klaren Schritt tun, aber das ist immer noch nicht das Gleiche wie nicht vergeben können, das ist wahrscheinlich einfach eine andere Ebene.
Ja, ich glaube, gerade in diesem Fall von Untreue, da ist es schon sehr, sehr schwer, denn das hat ja etwas mit einem gegenseitigen Versprechen zu tun, wo jeder, also der beiden Ehepartner, das Recht auf die Treue des anderen hat. Ich glaube, da ist es tatsächlich nicht so das Richtigste, ein gewisses Verzeihen immer wieder an den Tag zu legen, so dass der andere das Gefühl hat, naja, so wichtig ist es meinem Gegenüber jetzt doch nicht. Und wir können auch gern eine Ehe zu dritt leben, ist ja auch nicht so uninteressant. Also wenn man dem Bösen dann Vorschub gibt oder es noch begünstigt durch das eigene Verhalten, ich glaube, dann ist das schon das Richtigere, wie du sagst. Es muss dann einfach ausgesprochen werden, dass es so nicht weitergeht, denn es entspricht ja nicht der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist ja, in dieser Treue zu leben, und ich darf ja nicht unterstützen, dass der andere so weitermachen kann im guten Glauben, meine Partnerin oder mein Partner, die sind im Grunde doch einverstanden, denn ich darf jetzt immer wieder zurückkommen. Das ist wirklich ein sehr empfindliches Thema, gerade für Menschen, die in der Ehe leben. Und ich erlebe es ja auch wie eine Frau, die jetzt tatsächlich gesagt hat, gut, sie erträgt es im Sinne der Sühne. Sie will sühnen und sie verzeiht immer wieder. Aber das finde ich da nicht richtig, denn wir wissen ja, also in dieser Untreue zu leben, ist einfach Sünde. Schluss.
Das heißt, ich wollte das jetzt eigentlich, ich meine, ich nehme jetzt dieses Beispiel, weil das eines ist, wo die Wiederholung einfach ständig da ist und die Verletzung ständig da ist. Es gibt natürlich tausend andere Möglichkeiten, jemand anderes ständig wieder zu verletzen, aber dieses ist vielleicht ein offensichtliches Beispiel. Aber da ist dann die Frage, das heißt, ich will das nur unterscheiden, die Konsequenz in den Schritten, die man tut, auch um den anderen vielleicht aufzuzeigen, dass er einfach in Sünde lebt, und das gehört dann wieder auch zur Zurechtweisung dazu. Vielleicht gehören diese beiden Evangelien deshalb auch zusammen. Die Zurechtweisung kann sein, so mit mir nicht, da ist eine Grenze, Schluss aus in diesem Punkt. Aber das bedeutet aber nicht, wie du vorhin gesagt hattest, Mutter Theresia, Schluss aus mit der Vergebung.
Ja.
Was ist dann der Unterschied?
Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dem anderen das Richtige aufzuzeigen. Und zwar muss ich dem dann schon sagen, bei dir steht eine Entscheidung an. Du musst dich entscheiden, dass ich verzeihe dir, aber es ist Sünde. Und wir wollen unsere Ehe ja im richtigen Licht, in Gottes Willen führen. Und das ist einfach falsch. Das ist gegen den Willen Gottes. Untreue passt nicht zur Treue Gottes. Natürlich kann ich verzeihen, aber ich sage ja, das ist ein wenn etwas mit Liebe zu tun hat, dann ist mit Zwang oder Gewalt halt auch nicht viel zu machen. Aber der andere muss sich entscheiden, wie er dann weiterleben will. Und wenn ich dann verzeihen soll, gut, das ist etwas, finde ich, etwas vom Schmerzlichsten, was ein Mensch in seinem Leben überhaupt erleben kann. Wenn einem Treue versprochen wird und man wird so hintergangen, beziehungsweise es wird dann auch noch offen und als selbstverständlich hingestellt, das ist das Schmerzlichste, finde ich.
Da kommen wir wieder in diesen übermenschlichen Bereich hinein, der vielleicht auch wirklich nur im Gebet zu bewältigen ist, aber dennoch steht da die Aufforderung Jesu, Bereitschaft zur Vergebung. Aber wir haben es ja eben auch gehört, Mutter Theresia, wenn die Bitterkeit sich in einem ansammelt, vielleicht sagt Jesus auch zum eigenen Schutz nicht. Ich glaube, es geht darum, wirklich zu einem Gefäß der überfließenden Barmherzigkeit zu werden, wodurch man selber innerlich frei wird. Irgendwie diese überfließende Barmherzigkeit Gottes wäscht vielleicht dann auch die Bitterkeit aus uns heraus.
Ja, wir müssen allerdings auch mitsehen, dass Jesus zu der Ehebrecherin gesagt hat, hat dich niemand verurteilt? Nein, niemand, Herr. Dann sagt er, geh hin, auch ich verurteile dich nicht und tu es nicht mehr, sündige nicht mehr. Also er sagt das dann schon, sodass die Frau merkt, also das ist jetzt nicht so ein Wegwischen, ein gütiges Wegwischen, es ist ja gar nicht so schlimm, sondern geh hin und tue es nicht mehr. Das ist wichtig.
Ja, wir merken, dieses Evangelium ist angefüllt mit Punkten, über die man wirklich genau nachdenken muss, genau hinhören muss. Es ist sicher gut, da auch gute Begleitung zu haben, wenn es schwere Situationen sind. Gott sei Dank sind die meisten eher kleinere Vergehen und da können wir uns tatsächlich sehr in dieses Gefühl der Dankbarkeit, der Dankbarkeit hineinbegeben, das uns dann hilft, auch dem anderen seine eigenen Vergehen nachzusehen und ihm nicht ständig eine Liste von Schulden zu schreiben. Vielen herzlichen Dank, Mutter Theresia, Schwester Franziska. Wir können jetzt am Ende dieses Bibelgespräches noch kurz sagen, was wir mitnehmen in die kommende Woche aus diesem Evangelium.
Ja, für mich ist es das Wort des Evangeliums wichtig. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener. Also, dass ich mir weiterhin bewusst bin, wie der Herr mit mir umgeht, wie er Mitleid mit mir hat. Und dass ich mich darum bemühen möchte, wirklich nicht in erster Linie auf die Fehler der anderen zu schauen, sondern auch Mitleid und Barmherzigkeit mit den anderen zu haben und eben nicht nur auf die Schuld schaue. Also der Balken in meinem Auge ist sicherlich wichtiger als der Splitter in den Augen der anderen.
Danke, Schwester Franziska, Mutter Theresia.
Ich möchte eigentlich nur einen ganz kurzen Satz erwähnen, der mir dabei wichtig ist und der in unserem Kommentar zu unseren Konstitutionen steht. Da heißt es, dem anderen das Anderssein verzeihen. Und das ist etwas, wenn wir es ernst nehmen, schon mal ein ganzes Stück Arbeit, dem anderen das Anderssein verzeihen. Und da fängt bei mir dann die Vergebung an, das Nachsehen, die Barmherzigkeit, wenn ich von dem anderen, von der anderen Mitschwester zum Beispiel bei uns nicht verlange, dass sie genauso tickt, genauso denkt, genauso handelt, genauso schnell ist wie ich, sondern sie darf sein, so wie sie ist.
Ja, danke. Bei mir ist es einmal zu wissen, die Zurechtweisung und die Vergebung gehören zusammen. Also es geht nicht um ein bequemes Schwamm drüber und wenn du mich in Ruhe lässt, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Sondern es geht darum, beherzt auch etwas anzugehen, die Fehler des anderen auch dem anderen zu benennen, wenn man sie denn sieht. Natürlich in einer Offenheit auch, es ist immer nur das, was ich sehe, gleichzeitig aber auch die eigenen Fehler wahrzunehmen und dass in dieser Dynamik die richtige Vergebung kommt, das ist für mich persönlich wichtig. Und dann der Gedanke, Vergebung ist nicht irgendwie so ein dunkles Ich muss, sondern das ist ein dankbares Überfließen der Barmherzigkeit Gottes und eigentlich etwas, was jeder sich im Tiefsten ersehnt. Diese beiden Gedanken möchte ich mitnehmen. Dankeschön euch beiden nochmal fürs Mitmachen im Bibelgespräch. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Gabi Fröhlich verabschiedet sich nicht ohne noch ein kurzes Dankgebet für unseren Herrn und für alles, was er uns in dieser Stunde aufgezeigt hat.
Herr, wir danken dir, dass du uns tagtäglich immer wieder deine überfließende Barmherzigkeit schenkst. Du möchtest, dass wir daran teilhaben, denn du hast gesagt, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Lass uns in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Umgebung immer wieder Zeugnis geben von dieser Barmherzigkeit und so hineinwirken in die Friedlosigkeit und in die Unbarmherzigkeit dieser Welt. Schenke uns dazu deinen Heiligen Geist und deine Liebe. Amen.
Amen.